Für den nächsten Vortrag. Heute erzählt uns jetzt am Sonntagnachmittag Chrissy was über elektromagnetische Verträglichkeit. Chrissy kennt man vom Hacken Open Air als Funkamateur im lokalen Hackspace in Braunschweig und noch von vielen anderen Sachen. Viel Spaß, Chrissy.
Jo, danke schön. Freut mich, dass so viele da sind, trotz Kuchenoptionen am Sonntagnachmittag hier zu sitzen und sich was über elektromagnetische Verträglichkeit anzuhören. Vielleicht mal so in die Runde gefragt, wer von euch hat schon mal ein grobes Gefühl davon, worum es gleich geht? Das sind einige Hände, ich hoffe, ich kann euch noch was erzählen. Wer hat noch so gar keine Ahnung, was ihn erwartet? Ein paar wenige Hände, euch kann ich bestimmt noch was erzählen. ansonsten würde ich sagen, ich versuche am Ende noch auf jeden Fall Zeit für irgendwie komplexere Fragen und irgendwelche War-Stories zu haben. Wenn ihr aber mittendrin irgendwo mal überhaupt nicht mitkommt, hebt die Hand. Der Harold wird euch bestimmt schnell ein Mikro bringen und dann versuche ich das nochmal klarzustellen. Und genau, vielleicht können wir dann irgendwie Sachen direkt lösen, bevor ich euch abhänge unterwegs. Aber ich hoffe, ich erkläre es in einem Tempo, wo es passt. Und für alle die, die irgendwie Elektrotechnik studiert haben, an manchen Stellen vereinfache ich etwas mehr, als es eigentlich richtig ist. Aber ich hoffe, damit kann man es besser erklären und es ist trotzdem am Ende richtig genug. Warum erzählt der Mann da vorne was über EMV? Ich habe so vor 10 Jahren mal Elektrotechnik studiert und baue seitdem irgendwie Geräte in verschiedenen Firmen. Aktuell mache ich bei Pengutronics Senior Hardware Developer. Also ich lasse jetzt Geräte bauen, bin Teamleiter und komme nur noch dazu, irgendwelche Listen zu verwalten. Aber wir bauen halt Geräte und die müssen wir EMV qualifizieren, weil da gibt es Richtlinien zu, die man einhalten muss, wenn man sowas verkaufen möchte. Deswegen komme ich damit so ein bisschen in Kontakt. Wenn ihr mich erreichen wollt, schreibt mir gerne eine Mail, findet mich auf Mastodon. Genau, da bin ich zu erreichen. Ganz kurzer Werbeblock. Pengutronics hat draußen Stand. Wir machen Linux für Embedded-Geräte, für Kunden in der Industrie als Open-Source-Firma. Wenn euch das irgendwie interessant vorkommt, kommt bei uns am Stand vorbei. Genau, wollte ich nur kurz erwähnen, weil ich einen Teil der Präsentation meiner Arbeitszeit gemacht habe und dann finde ich das fair. So, worüber wollen wir heute reden? Wir fangen an mit ein bisschen Theorie, ein paar Begriffe erklären, damit wir so alle über dieselben Sachen sprechen und irgendwie klar ist, was ich meine. Dann gibt es Praxisbeispiele, die man vielleicht oder die ich beim Basteln erlebt habe, wo es Probleme mit EMV gab, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann gibt es noch mehr Praxisbeispiele für Sachen, die ihr vielleicht irgendwo findet, wenn ihr mal Geräte repariert, aufschraubt, mal irgendwo reinguckt. Das Ziel ist, dass ihr am Ende so ein bisschen Gefühl dafür habt, wenn ihr mal irgendwo ein Problem seht, könnte das ein EMV-Problem gewesen sein. Also ein Problem aus dieser Klasse und dann vielleicht eins der Werkzeuge anwenden, was ich euch hier gleich zeige. Genau. Wenn man da einsteigt und man googelt nach dem Kram, wird man im Netz irgendwo einen Spruch finden, der so ähnlich ist wie der auf dieser Folie. Und zwar mit dem Begriff elektromagnetische Verträglichkeit, in Klammern EMV, wird die Eigenschaft eines Gerätes bezeichnet, bestimmungsgemäß zu arbeiten, ohne Störungen bei anderen Geräten zu verursachen und ohne durch andere Geräte gestört zu werden. Ist klar, oder? Ich versuche es nochmal einem Beispiel ein bisschen auseinander zu knoten. Wer irgendwie in der Vergangenheit wach geworden ist, kennt vielleicht noch das Problem, dass man, wenn man Musik haben möchte, man die nicht einfach bei Spotify streamen kann, sondern die manchmal einfach aus dem Radio aufgenommen hat. Aus einem wunderschönen 70er-Jahre-Multideck. Ganz unten haben wir ein Radio, ganz oben ist Kassette, also irgendwie Tapes, magnetische Speicherbänder für Audiodaten, für die das sonst nicht kennen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, in so einem Kassettendeck, also wir müssen irgendwie ein Tonband bewegen, das heißt, da ist ein Motor drin und auch ein bisschen Mechanik hinten dran und auch ein bisschen Elektronik, die Signale verstärkt und anpasst, sodass man die halt auf dieses Tonband draufkriegt, wenn wir aufnehmen. Und wir haben unten ein Radio, dessen Aufgabe ist es halt, ein sehr schwaches Signal von so einer Antenne zu empfangen und daraus irgendwas zu machen, was wir als Menschen hören können. Jetzt ist es so, dass jedes Gerät, wo irgendwie innen drin was passiert, also in dem Kassettendeck wird ein Signal verstärkt, da läuft ein Motor mit vielleicht sogar einem Bürsten hinten dran. Alle Geräte werden immer eine gewisse Menge, ich sag mal, Energie einfach aus dem Gerät herausstrahlen, einfach weil sie innen drin Sachen machen. Wir knoten das gleich noch ein bisschen auseinander, was das alles sein kann. Und diese Energie, die aus so einem Gerät rauskommt, die man eigentlich da nicht haben möchte, die geht in andere Geräte auch wieder rein. Und wir möchten halt sicherstellen, dass die Menge an Energie, die aus dem einen Gerät rauskommt, das andere nicht stört. Das ist eigentlich, was der Spruch vorher sagt. Also man kann es nicht vermeiden, dass so ein bisschen was aus dem Gerät immer rausliegt, aber wir möchten halt auch dafür sorgen, dass das nicht zu viel ist und ein anderes Gerät muss das einfach aushalten. Also das Radio muss weiterhin Radio empfangen können, auch wenn andere Geräte in der Nähe sind, sonst ist die ganze Sache irgendwie witzlos. Genau. Wenn man das jetzt noch ein bisschen weiter auseinanderknotet, also welche Begriffe könnte man dafür jetzt mal definieren? Wenn wir ein Gerät haben, also diese gelbe Box da oben, da ist irgendwas drin und da passiert irgendwas Elektrisches innen drin, dann wird immer eine gewisse Menge Energie aus dem Gerät rauskommen, die da eigentlich nicht rauskommen soll. Das bezeichnen wir jetzt erstmal ganz allgemein als eine Störaussendung. Außer man hat irgendwie Dinge, die funken sollen, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dran vorbei. Auf der anderen Seite haben wir eine Eigenschaft von einem Gerät, die nennen wir Störfestigkeit. Also ein Gerät muss immer eine gewisse Menge Energie, die von außen reinkommt, aushalten, ohne dass es seine eigentliche Funktion verliert. Also hier vorne liegt irgendwie mein Handy. Da drin läuft die CPU immer mal wieder, weil sie mal kurz was macht. Oder das Funk wacht auf, weil es kurz mit dem Mobilfunknetz reden muss. Hier in dem steht mein Notebook. Und das soll weiterhin die Präsentation anzeigen, auch wenn andere Geräte in der Nähe sind. Genau. Solche Störungen, um das jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter zu nähern, können wir jetzt auf zwei verschiedene Arten haben. Wir können einmal Störungen haben, die bewegen sich leitungsgebunden. Also wenn wir nochmal an unser Beispiel mit diesem Kassettendeck vorhin denken, da sind hinten ja überall Kabel dran. Jedes von diesen Geräten steckt in der Steckdose, weil es Strom braucht. Und die Geräte sind untereinander mit so Audiokabeln verbunden. Und auf all diesen Kabeln können wir prinzipiell auch Störungen haben, die sich ausbreiten von dem einen Gerät in das andere oder von einem ganz anderen Gerät über das Netz bis zu uns hin. Und was wir leitungsgebunden haben können, können wir prinzipiell auch gestrahlt haben, also ich sage mal im weitesten Sinne über irgendwelche Funkübertragungswege. Das kann entweder auch aus dem Gerät direkt rauskommen oder, naja gut, jeder kennt Antennen, das sind so Stückchen Drähte, die in der richtigen Länge sind und dann hat man plötzlich was empfangen oder kann was senden. Jedes Stückchen Kabel, was aus dem Gerät rauskommt, wird auch immer ein Stückchen zu der gestrahlten Störung beitragen und auch Störungen empfangen. Okay. Ja, ein letzter Teil vielleicht noch dazu, wenn wir über gewollte Aussendungen reden, also wenn mein Smartphone irgendwie mit dem Mobilfunkmasten redet oder mein Notebook mit dem Access Point funkt, dann ist das eine gewollte Aussendung, das wollen wir natürlich haben, die sind auch irgendwie reguliert, da darf man auch nur gewisse Dinge machen. Und wir haben halt nicht gewollte Aussendungen, das sind alles, was Störaussendungen sind. Also in meinem Notebook rechnet die CPU vor sich hin und deshalb kommt da so ein bisschen gestörte Leistung einfach aus dem Gerät raus. Soweit noch klar? Ich sehe so ein paar fragende Gesichter. Okay. Machen wir erstmal weiter. Ich habe im Abstract angekündigt, dass ich auch über ESD reden möchte, Electrostatic Discharges. Ich habe irgendwie festgestellt, ich habe dafür keine guten Beispiele, deswegen machen wir jetzt einen Block in der Theorie, wo wir das komplett abhandeln und dann brauchen wir da erstmal nicht mehr drüber reden. Also einfach nicht wundern, wenn das nicht so ganz ist, wie ich es irgendwann mal angekündigt habe. Also ESD, Englisch Electrostatic Discharge, elektrostatische Entladungen. Was denn das? Das ist ein Thema, das hört man meistens zusammen mit EMV in einem Kontext. Das kommt einfach daher, dass die Leute, die Geräte bauen, meistens die Prüfungen zusammen machen. Also das heißt für uns als Elektroingenieure, die irgendwie Dinge bauen und wir wollen das als Produkt verkaufen, ist ESD und EMV irgendwie ein Ding, was in der Regel einfach zusammenläuft. Worum geht's dabei? Nun, wenn ich jetzt hier rumlaufe, jetzt haben wir hier Holzfußboden, ist das nicht ganz so schlimm, aber ich trage ja irgendwie Schuhe mit Gummisohlen drunter und wenn ich halt hier laufe und ich streiche über irgendwelche Oberflächen, dann habe ich immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass Ladungsträger von dem einen Material ins andere übergehen. Also entweder von meiner Hand hier in den Tisch oder vom Tisch in meine Hand. Aber auf jeden Fall tauschen wir Ladungsträger aus. Das ist einfach eine Materialeigenschaft. Das passiert, das sammelt sich eine gewisse Zeit lang in mir an, weil ich ja isoliert bin gegenüber unserer großen, weiten Referenz hier. Und ja, damit baue ich auf mir eine Ladung gegenüber dem Rest hier auf. Der Elektrotechniker würde jetzt an der Stelle sagen, naja, als Körper habe ich eine Kapazität gegenüber dem Rest, was auch immer das im Detail ist, also allem anderen. Und durch die Ladungsträger, die jetzt auf mir drauf sind, habe ich eine gewisse Spannung gegenüber dem Rest. Und wenn ich jetzt lang genug hier über den Boden geschlurft bin und ich gehe jetzt irgendwann wieder zu meinem Notebook und ich lege meine Hand hier etwas ungünstig auf den HDMI-Stecker, Glück gehabt, es passiert nichts, dann sippt es vielleicht einmal kurz auf das Metallteil und ich habe so eine kurze Entladung zwischen mir und dem anderen Metallteil. Und dann gleichen sich halt die Ladungsträger aus. Man kennt das mehr im Winter als im Sommer gefühlt, weil im Winter haben wir durch die Heizungsluft viel trockene Luft, dann läuft man irgendwo rum, packt an die Türklinke, dann tut es einmal kurz weh. Das sind die krassen elektrostatischen Entladungen, die man wirklich merkt, die man auch teilweise sieht. Ne? Kann man teilweise wirklich sehen, dass da ein kleiner Funken zieht, besonders wenn es nicht so richtig hell ist. Aber es gibt auch sehr häufig solche Entladungen, die man nicht merkt. Ich meine, unsere Haut hat relativ viel so totes Gewebe obendrauf, so ist sie halt aufgebaut. Und wenn da wenig genug Energie drin ist, dann merkt man die Entladung gar nicht, wenn man irgendwas anfasst. Wahrscheinlich auch einfach ein evolutionärer Vorteil, das so zu haben. Genau. Warum ist das schlecht, wenn das passiert? Nun, also uns Menschen macht es offensichtlich nichts aus, zumindest in dem Rahmen, wie wir uns im Alltag aufladen. Aber Elektronik kann das durchaus was ausmachen. Und zwar, ich sag mal, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt, dass wir irgendwas kaputt machen. Wenn ich halt irgendwo drauf fasse, jetzt nehmen wir mal an, ich habe ein Bastelgerät, einen Raspberry Pi, so ein kleiner Rechner auf einer Platine, kennt ihr alle, hat auf der einen Seite die USB-Buchsen, auf der anderen Seite sind irgendwie Pins, die man anfassen könnte. Wenn ich jetzt gut aufgeladen bin und ich fasse auf die USB-Buchse, dann geht der Strom irgendwie in dieses Metallteil rein und findet dann wahrscheinlich irgendwie einen halbwegs sinnvollen Weg über die Kabel, die da angeschlossen sind, Richtung Referenz weg. Das ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Wenn ich aber mit der gleichen Energie eine elektrostatische Entladung auf einen dieser GPIO-Pins gebe, die gehen dann halt direkt in die CPU. Das ist zwischen mir und dem eigentlichen Halbleiter einfach nur ein bisschen Kupfer. Dann kann ich mit der Energie, die da drin steckt, durchaus Schäden verursachen, wenn da kein besonderer Schutz drauf ist. Und zumindest in den älteren Raspberry Pi-Generationen war das ja auch nicht der Fall. Das ist jetzt mal ein Bild. Ich glaube, man kann es nicht so gut erkennen. Ich könnte nachher noch mal in das PDF reinschauen, da sieht man es ein bisschen besser. Wir haben auf jeden Fall einen Halbleiter. Da geht irgendwie oben so eine Metallisierung drüber. Das könnte man sich vorstellen, ist jetzt vielleicht unser Kontakt, der gerade von außen kommt. Darunter das etwas raue, wo man so diese Krater drin sieht, das ist eine Oxidschicht. Und darunter ist der Halbleiter. Und das Ganze ist dann halt ein Transistor, Metalloxidtransistor in dem Halbleiter. Und wenn ich jetzt halt eine sehr große Spannung habe zwischen diesem Stück hier Metall oben drauf und dem Halbleiter unten drunter, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann dieser Isolator das nicht mehr aushält und dann geht er halt einfach kaputt. In dem Fall, wenn man jetzt genauer hinschaut, sieht man, dass in dem weiß markierten Kreis innen drin noch so eine kleine runde Struktur ist in dieser Ausfransung. Und da ist einfach das Oxid durchgeschlagen. Also wenn das wirklich sehr interessiert, kann ich die Application Note von TI sehr empfehlen, die ich da verlinkt habe, aus der ich das Foto einfach geklaut habe. Da erklären Sie das noch ein bisschen genauer, was da passiert ist. Kann sein, dass das jetzt ein Defekt ist und das Bauteil funktioniert nicht mehr. Noch schlimmer ist aber, wenn es noch funktioniert, erstmal offensichtlich. Weil jetzt habe ich ein vorgeschädigtes Bauteil. Und bei der nächsten wesentlich kleineren elektrostatischen Entladung geht es vielleicht kaputt. Und genau, also Vorschädigungen sind da schlimmer als wirklich ein Totalausfall. Also das ist das Schlimme, was passieren kann durch ESD. Ich kann irgendwo drauf fassen, mache damit Dinge kaputt, wenn ich aufgeladen bin. Das andere, was passieren kann, ist, ich kann halt Dinge stören. Wer irgendwie ein Notebook auf dem Schreibtisch stehen hat und das mal hochnehmen möchte, hat das vielleicht schon mal gemerkt. Man fasst irgendwie dran, man kriegt eine kurze Entladung auf irgendeinen der Kontakte, meistens irgendwie am USB oder am HDMI oder sowas. Und naja, wenn da gerade noch was angeschlossen ist, kann es durchaus passieren, dass das USB-Gerät mal kurz verschwindet oder der Link zum Display geht mal kurz aus und kommt nach einem kurzen Moment wieder. Genau. Wenn es schlimmer läuft, kann man vielleicht auch mal irgendwelche Funktionen ungewollt auslösen. USB fängt sich meistens wieder. Ich sag mal, die Fälle, die man kennt, wo man irgendwie in ein Auto einsteigt, kriegt an der Tür eingewischt und das Auto fährt einfach los, ohne dass man will, die sind relativ gering, weil das einfach etwas ist, was man beachtet beim Design von solchen Fahrzeugen. Aber wenn man halt irgendwie was selber bastelt, was halt meistens passiert ist einfach, ich habe irgendwelche Signale auf Leitungen, die ich nicht haben möchte. Na, ich fasse irgendwo auf meine Platine drauf, ich bin irgendwie 5000 Volt weiter oben potenzialmäßig als meine eigentliche Platine, auf der ich mich befinde. Das sind so die Größenordnungen für so ein ESD, in dem man durchaus denken kann, dann fließt halt eine gewisse Menge Strom da einmal ab, fließt irgendwie durch meine Schaltung durch und das sorgt halt dafür, dass auf allen Leitungen alle Spannungen erstmal überall sind, für einen ganz kurzen Moment. Und dann fängt sich das wieder. Für einen sehr bitte kurzen
wieder.
Moment.
Chrissy, bitte wiederholen
die Frage. Dankeschön. Ja, die Frage war, ich habe gesagt 5000 Volt, wie viel Ampere, also wie viel Strom fließt in dem Moment? Ich muss sagen, ich weiß es gar nicht genau. Ich würde schätzen, dass wir da auch kurzzeitig von vielen Ampere reden werden, aber für einige Nanosekunden. Darum gibt es eine weitere Meldung dazu.
Also normal, sagt man, dass die Haut ungefähr 1 Kilo hoch war. Also dann kann man sich circa ausrechnen, in welchem Bereich das liegt.
Ja, also die Aussage war, die Haut ist bei circa einem Kiloohm und damit kann man dann ausrechnen, in welchem Bereich man sich bewegt. Wenn ich jetzt sage 10.000 Volt, bei einem Kiloohm sind wir bei 10 Ampere, wenn ich mich jetzt gerade im Kopf nicht verschlage. Aber für nur einen sehr kurzen Moment, weil die Gesamtenergiemenge im Impuls natürlich dann trotzdem klein ist. Jo, genau, also das kann irgendwie dazu führen, dass man ungewollte Signale hat und, naja, ich sag mal, im Fall von irgendwie komplexen Bussystemen, wenn ich irgendwie USB habe oder DisplayPort oder HDMI und ich gebe da so ein ESD drauf, dann kann das halt irgendwie zu Bitfehlern auf der Übertragung führen und dann geht einmal kurz der Monitor aus, dann resynkt sich der ganze Kram und dann geht es normalerweise ja auch weiter. Was ich euch als Maker oder als Hobbyisten, als Leute, die mal Elektronik handeln, da mitgeben möchte, ich sag mal, im Alltag für so, man bastelt vor sich hin, ist es meistens gar nicht so schlimm. Also wenn man irgendwie so den Raspberry Pi aus der Kiste nimmt und macht irgendwelche Sachen, normalerweise passiert nichts. Manchmal hat man so diffuse Fehler, wo man sich vielleicht nachher fragt, wo könnte das eine Vorschädigung durch ESD gewesen sein? Aber so richtig festnageln kann man das dann auch nicht. Was ich aber empfehlen würde, wenn ihr Sachen baut, die lange funktionieren sollen, ihr baut eure Rollladensteuerung um und an jeder Rolllade soll ein Raspberry Pi hängen oder ihr habt irgendwo einen Bienenschwarm auf einer Wiese stehen in einer Kiste und ihr möchtet die nächsten 5 Jahre wiegen, wie schwer diese Kiste ist, wo die Bienen drin leben, dann handelt die Elektronik ein bisschen zärtlicher. Nehmt sie in einem halbwegs ESD-geschützten Bereich aus der ESD-Tüte, in der ihr sie bekommen habt. Das reicht vielleicht, wenn ihr euch dafür so eine ESD-Schutzmatte auf den Arbeitstisch legt oder so ein bisschen von dieser ESD-Knackefolie einfach nur und gewöhnt euch an, immer erst einmal die Folie anzufassen und dann das Bauteil. Das sollte schon die allermeisten Vorschädigungen einfach in den Griff kriegen. Und was ich immer gerne mache, wenn ich mit Leuten Elektronik austausche, so Hand in Hand, was ich immer gerne mache, ist, ich fasse den anderen mit einem anderen Finger einmal kurz an und dann gebe ich Elektronik erst rüber. Das führt zu Verwirrung, wenn die Leute das erste Mal erleben, dass man das macht, weil man andere Menschen nicht einfach so anfasst. Aber in dem Moment habe ich halt dann die Kontaktentladung zwischen Finger und ein Stückchen anderer Haut und das ist nicht so schlimm und ich fasse nicht auf die Elektronik. Und dann braucht man auch nicht irgendwelche fancy Schlappen und fancy Fußböden dafür. Die Frage ist, wie sieht es aus mit der Benutzung von ESD-Bändern? Die machen dann Sinn, wenn du halt noch irgendwie eine Form von ESD-Matte unten drunter hast, auf die geerdet sind. Kann man machen. Aber wenn du so eine ESD-Matte auf deinem Schreibtisch liegen hast und du lehnst dich da einmal drauf, dann bist du auch ausreichend ausgeglichen, dass du kein zusätzliches Band brauchst. Jo, so viel zu ESD. Ich habe jetzt 3 Praxisbeispiele, wo ich ein EMV-Problem mal hatte, die ich euch mal kurz erzählen möchte und was ich gemacht habe, um die in den Griff zu kriegen oder auch nicht. Und danach habe ich noch 3 Praxisbeispiele für Dinge, die ihr vielleicht findet. Genau, Praxisbeispiel 1, dekorative LED-Streifen. Ihr kennt die Dinger vielleicht, ihr gibt es im Baumarkt für relativ günstiges Geld. Ich zoome mal noch ein Stückchen rein, dann sieht man das da vielleicht noch ein bisschen besser. Das ist so ein LED-Streifen, so eine flexible Platine, wo die LEDs drauf gelötet sind, immer ein paar LEDs und ein paar Widerstände. Dann gibt es dazu irgendwie so eine kleine Controllerkiste, die dazwischen ist und ein Netzteil. Und die kann man sich halt irgendwo hinkleben und dann kann man buntes Licht machen. Ich habe jetzt kein Problem mit diesem speziellen Produkt. Ich finde nur die Fotos sehr schön. Aber ich habe sowas Ähnliches bei mir aus Einzelteilen zu Hause selber gebaut, nämlich aus dem LED-Streifen, der so ähnlich aussieht, und einem Controller, der so ähnlich aussieht, und einem Netzteil, was gerade rumlag. Und ich hatte damit das Problem, dass wenn ich dieses LED-Licht anhabe, dann wird mein Rundfunkempfang in der Tat schlechter. Genau, da kam eben gerade die Wortmeldung, dass das auch da war und das Netzteil wäre doof gewesen. Bei mir war das noch mehr LED und noch ein größeres Netzteil. Genau. Und für mich als Amateurfunker ist das auch irgendwie doof, weil dann funktioniert irgendwie der Funkempfang schlechter. Genau. Wie funktioniert das innen drin, so ein LED-Controller? Naja, wir haben irgendwie auf der linken Seite eine ideale Spannungsquelle. Da habe ich jetzt mal hier gesagt, das ist unser Netzteil, jetzt mal vereinfacht. Wir wollen uns mit dem Netzteil gar nicht beschäftigen, das ist nochmal ein Vortrag für sich. Dann haben wir irgendwie ein Stückchen Kabel, mal so als diese dickeren Leitungen angedeutet. Dann kommt dieser Controller, da ist irgendwas drin, was Dinge tut. Und unten ein kleiner elektrischer Schalter, der die LED schnell ein- und ausschalten kann. Noch ein bisschen mehr Kabel in dieser flexiblen Platine und dann kommen LEDs und Widerstände. Und was wir jetzt machen ist, um diese LEDs zu dimmen, schalten wir sie halt einfach schnell an und aus. Also komplett an heißt, der Schalter ist dauerhaft geschlossen. Komplett aus heißt, der Schalter ist dauerhaft offen. Und wenn ich 50% Helligkeit haben will, mache ich es halt die Hälfte der Zeit an und die Hälfte der Zeit aus. Das machen wir jetzt einfach so schnell, dass man das mit dem menschlichen Auge nicht sieht. 100 Mal in der Sekunde. Und schon haben wir eine LED, die nur noch halb so hell aussieht. Und damit bekommen wir in dieser Schaltung da oben einen Strom. Naja, der sieht irgendwie so aus. Der ist die eine Hälfte der Zeit ist er aus und die andere Hälfte der Zeit ist er an. Wenn man jetzt noch drei Kanäle hat nebeneinander, dann wird das noch ein bisschen komplizierter. Aber im Wesentlichen ist es das. Und dieser Strom fließt, ja, wer irgendwie im Physikunterricht aufgepasst hat, halt einmal im Kreis. Der fängt da oben bei unserer idealen Spannungsquelle an, geht hinten durch die LEDs und geht zurück. Das heißt, der ist auch auf dem kompletten Zuleitung zum Netzteil ist der drauf und der ist auch auf dem kompletten LED-Streifen drauf. Und naja, diese kleinen Schalter da unten, die funktionieren nur dann gut, wenn man sie sehr schnell ein- und ausschaltet. Das heißt, diese Änderung von Strom ist nicht da auf Strom ist da, die ist quasi instantan, nur noch begrenzt durch die Induktivität der Kabel, aber das ignorieren wir an der Stelle. Und das führt dazu, dass man, wenn man das Ganze sich jetzt mal als Frequenz anguckt, feststellt, naja, so ein Signal, was bei 100 Hertz meine LED ein- und wieder ausschaltet, mit so einem Rechtecksignal, hat aber Frequenzanteile nicht nur bei 100 Hertz, sondern auch hoch bis in den Megahertz-Bereich. Und das ist da, wo ich eigentlich Radio empfangen möchte. Und da habe ich immer noch Anteile davon. Jetzt habe ich es vorhin schon mal angedeutet, jedes Stückchen Kabel ist halt gleichzeitig immer Sender und Empfänger, also ist immer eine Antenne. Und wenn da ein Strom drin ist, sich verändernder Strom drin ist, dann führt das zu einer Abstrahlung. Und wenn das Ding sich in einem verändernden Feld befindet, dann führt das halt dazu, dass da irgendwie Leistung reingeht. Und in diesem Fall sorgt das halt dafür, dass je nachdem, wie lang die Leitungen gerade passend sind, Teile von diesen Frequenzen einfach abgestrahlt werden. Und das stört dann halt den Radioempfang. Ja, wenn man das mal zusammenfasst, mögliche Probleme in dem Setup. Wir haben irgendwie eine entweder leitungsgebundene Störaussendung oder eine gestrahlte Störaussendung, weil ich nicht so genau weiß, was davon geht jetzt wirklich direkt als Funk aus diesem Gerät raus und was davon geht vielleicht auch erst durch das Netzteil bis in das Stromnetz rein und kommt von da zurück zu meinem Radio. Das ist immer nicht so genau zu trennen. Aber wir haben auf jeden Fall schlechteren Funkempfang, entweder UKW oder die Funksachen, die ich gerne machen möchte. Und naja, was kann man machen, um das zu lösen? So richtig eine Lösung gibt es nicht. Diese LED-Streifen sind einfach inhärent schlecht aufgebaut. Durch dieses Takten machen die einfach Schmutz. Man kann jetzt irgendwie vor dem Controller noch anfangen, Kondensatoren einzubauen. Vielleicht kann man noch ein Ferrit irgendwo auf die Leitung machen. Man kann versuchen, die Zuleitung eng aufzurollen, also das Kabel quasi so weit zu kürzen, wie es irgendwie geht, weil kürzere Kabel strahlen auch weniger ab. Aber so richtig los wird man es nicht. Es ist natürlich, wenn man so ein Produkt im Baumarkt kauft, ist das natürlich ein in der EU in Verkehr gebrachtes Produkt und damit hat es eine CE-Zertifizierung und damit ist es EMV-mäßig bestimmt viel besser als alles, was ich selber baue. Aber falls ihr immer sowas seht, das ist wahrscheinlich so ein EMV-Effekt. Ja, also die Frage ist, ob ich es mal mit einem Längsregler-Netzteil probiert habe, um das in den Griff zu kriegen. Auch wenn man die dann halt in der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit betreibt. Nein, habe ich in der Tat nicht. Ich glaube, der Hintergrund ist, weil du dann halt das Netzteil selber nicht nochmal mit der ganzen Zeit mit diesen Pulsen den Strom beaufschlagen musst und sich dann vielleicht etwas besser verhält. Ja, genau, also zusammengefasst, das Netzteil, was hier gezeigt war, ist ein Schaltwandler-Netzteil. Also da drin ist im Prinzip auch so ein kleiner Schalter, ein bisschen Schutzbeschaltung im besten Fall, dass man nicht direkt auf die Netzspannung fassen kann drumherum. Da kommt halt breitbandig einfach Störungen auch raus. Und was man früher hatte, früher waren Netzteile schwerer, die Älteren werden sich erinnern, diese Art von linear geregelten Netzteilen, die haben diesen Effekt halt nicht, weil die auch den schnellen Schalter einfach nicht drin haben. Genau, die Frage war jetzt halt, wie viel Prozent der Störaussendung wirklich aus dem Netzteil kommt und wie viel aus den LEDs am Ende, ja. Ja, genau, also die Aussage dazu nochmal, wenn man jetzt die einzelnen ansteuerbaren LEDs hat, diese WS2812, dann hat man auch noch ein 800 kHz Bussignal, was zwischen den LEDs durchgereicht wird und genau, das strahlt natürlich auch ab. Da kommt man doch mal zu ganz eigenen Problemen. Dann gibt es ja den Hinweis, naja, wenn du irgendwie aus einem Arduino rauskommst und das funktioniert nicht, dann mach nochmal einen Widerstand in Reihe, weil dann hast du weniger Reflexionen auf der Leitung und so. Aber ich glaube, das geht zu weit. Damit hängen wir noch ein paar Leute sonst ab. Ich habe noch ein anderes Problem mitgebracht. Und ich glaube, Nummer 3 werde ich gleich überspringen, wenn ich so auf den Zeitplan gucke. Zigbee USB-Stick. Und zwar wollte ich bei mir zu Hause gerne ein bisschen mehr Smart Home machen. Und ich habe so einen Home Assistant, das ist so ein Server, der läuft bei mir halt zu Hause schon. Und damit kann ich schon so Sachen im WLAN steuern, wie irgendwelche Deckenlampen. Ich kann Thermostate auslesen. So verschiedene Sachen kann man damit tun. Ich wollte das gerne um Zigbee erweitern. Das ist also das Funkprotokoll, womit man das IKEA Thread-Free oder irgendwelche Philips Hue Sachen oder so machen kann. Da gibt's halt Sticks für, die kann man halt benutzen und die kann man dann in dem Home Assistant als Home Automation Server einfach mit einbauen. Genau, jetzt habe ich mir so ein Ding gekauft, habe mir einen aus deutschem Engineering geholt, zumindest bespricht das die Werbung, und ich stecke den halt an meinen Heimserver und dann wird irgendwie das Gerät nicht erkannt oder es tauchte erst einmal auf, verschwand dann wieder, tauchte nochmal auf und funktionierte dann nicht. Ich habe es dann an meinen Notebook gesteckt, da meinte mein Notebook nur zu mir, oder ist ein USB-Gerät, aber mit dem kann ich nicht reden. Irgendwie komisch. Habe erst gedacht, vielleicht hast du ein komisches Gerät erwischt und habe dann mal gefragt, frag doch mal das Internet dazu. Und habe in den Home Assistant Foren in der Tat eine ganze Menge Leute gefunden, die ein ähnliches Problem mit genau diesem Gerät hatten. Und dann gibt es solche Aussagen wie, ja, hast du mal probiert, einen USB 2 anstatt einen USB 3 Port zu benutzen? Oder hast du mal das eine und das andere probiert? Lange Kabel können helfen. Ein bisschen weiter unten in dem Thread meint wir eben da zusammengefasst, mit der richtigen Software und einem langen Kabel und der richtigen Platzierung dieses Sticks funktioniert es dann plötzlich. Und ja, genau das war es bei mir auch. Ich habe einfach ein Stückchen USB-Verlängerung dazwischen gemacht, USB-2-Verlängerung, so einen halben Meter oder so, habe das nicht ganz direkt an den Server gesteckt und damit funktionierte das Gerät plötzlich einwandfrei. Das ist ein bisschen die Frage, was ist da los? Also elektrotechnisch könnte man jetzt sagen, naja, vielleicht ist das Ding einfach empfindlich für die Störaussendungen, die so ein USB-3-Port macht. Also wenn ich so einen USB-Port habe an so einem modernen Notebook, ist da ja gleichzeitig USB-2 und USB-3 im gleichen Stecker drin. Und wenn ich andere USB-3-Geräte habe, weil es ja auch ein Bus ist, dann kommt so ein bisschen von dem Traffic auch an allen Ports vorbei, auch wenn da kein USB-3-Gerät drin steckt. Und dann hat man die Frequenzanteile davon halt einfach da. Vielleicht haben wir einfach irgendwelche Spannungsregler, die so ein bisschen breitbandige Störungen machen, die in beiden Geräten Probleme verursachen, halte ich aber für unwahrscheinlich. Der Hinweis auf 2,4 GHz könnte vielleicht auch heißen, dass einfach irgendwie Reste, die von meinem WLAN moduliert, noch da am USB auf der Spannungsversorgung sind, Probleme machen. Also insgesamt unklar. Gerät funktioniert halt nicht. Die Verlängerung, die ich jetzt dazwischen stecke, funktioniert so ein Stückchen weit als Filter, weil auch einfach nur so ein Stückchen Draht halt hochfrequente Anteile immer ein bisschen schlechter durchlässt als eine sehr kurze Verbindung. Aber ansonsten ist, glaube ich, die Grundaussage hier an der Stelle einfach so eine Binsenweisheit, der EMV-Abstand ist der beste EMV-Schutz. Wenn du weit genug von der Störung weg bist, siehst du die Störung irgendwann halt einfach nicht mehr. Das ist etwas unbefriedigend in der Tat. Gut, mit Blick auf die Uhr skippen wir das nächste Beispiel. Bis dahin. Genau, wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, was mir so passiert ist in meinem Leben mit EMV-Sachen. Ich habe noch viel schlimmere Dinge erlebt. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe noch viel mehr, was ich erzählen kann, aber ich will es nicht übertreiben. Ich will nochmal 3 Dinge aufzeigen, die ihr vielleicht finden könnt, wenn ihr mal Geräte aufschraubt oder Geräte repariert, Geräte umbauen wollt. Weil, also ich glaube, dass einfach ein Gerät gehört erst immer dann richtig selber, wenn man es irgendwann mal aufgemacht hat. Und reparieren sollte dazugehören. Das Erste, was man vielleicht findet, sind irgendwelche Kupfer- oder Alu-Klebebänder, die in Geräten drin kleben. Ganz besonders gerne in Notebooks, in Computerzubehörteilen, manchmal in Tastaturen findet man sowas auch. Und das beschäftigt auch Leute im Internet. Da habe ich irgendwie hier einen Reddit-Post so gefunden, wo jemand fragt, I found weird copper tape on my mainboard. Also ich habe irgendwie komisches Kupferklebeband auf dem Mainboard von meinem Notebook gefunden. Und wofür soll das denn unter Umständen sein? Und ich habe den Thread ein bisschen nachgelesen. Im Wesentlichen besprechen sie da auch das, was ich jetzt gerne besprechen würde. Also, Foto von seinem Notebook und da klebt irgendwie so ein großes Stückchen Kupferklebeband drüber. Bin nicht so ganz sicher, wie das da festgeklebt ist. Kann sein, dass dieses schwarze Tape außen auch klebend ist oder auch nichts. Müsste man schauen. Das hier vorne auf dem Lüfter sieht so aus, als wäre das ein Kupferklebeband, was auf der Rückseite auch selber klebt. Genau, es klebt auf den Komponenten, vielleicht ist da auch eine Isolierschicht drunter, also habe ich auch schon gesehen. Also das Problem ist natürlich, wenn du so ein Kupferklebeband einfach auf deine ganzen Komponenten draufklebst, hast du eine gute Wahrscheinlichkeit, irgendwelche Sachen kurz zu schließen. Also will ich mal hoffen, dass in dem Teil, wo da Komponenten drunter sind, da vielleicht noch ein dünnes Schutzding sie drunter liegt in irgendeiner Form. Vielleicht geht das Schwarze da auch einfach komplett drüber. Genau, man sieht noch mehr von diesen Kupferdingern da oben. Von dem Lüfter geht noch eins nach da oben weg. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das eine Antenne, weil da so ein Kabel von der Seite kommt. Also irgendwie scheinen sie da einen Grund gehabt haben, dieses Kupferklebeband in dem Bereich aufzukleben. Kann man jetzt philosophieren, warum? Ist der Lüfter vielleicht einfach schlecht und macht viel Störaussendung und deswegen wollten sie ihn so ein bisschen bedämpfen? Ist das einfach eine angenehme Masse, dass man da das Zeug gut draufkleben kann? Das ist eher meine Vermutung. Insgesamt würde ich unterstellen, sie haben das gemacht, um Störaussendungen zu reduzieren. Also da wird irgendjemand aufgefallen sein bei der Prüfung für das Gerät, in der EV-Prüfung. Das macht Störaussendungen in Bereichen, die man nicht haben darf. Sie haben das eingegrenzt auf diesen Bereich auf der Platine, haben testweise dann ein Stückchen Kupferklebeband draufgeklebt, dann wurde es besser und dann muss es leider in Serie eingebaut werden. Also generell gilt, solche Maßnahmen macht man nur, wenn man sie wirklich machen muss. Die macht niemand aus Spaß da rein. Ich glaube nicht, dass es da um Störfestigkeit geht. Also es wird wahrscheinlich nicht darum gehen, dass das Gerät aussteigt, wenn man die Kupferfolie abmacht, sondern es geht einfach darum, weiß ich nicht, Radioempfang wird schlechter, das Displayport-Signal wird instabiler, wenn man das nicht mehr drin hat, sowas in der Art. Was sollte man beachten dabei? Also wenn das ein Kupferklebeband ist, was wirklich einfach direkt aufklebt, der Kleber auf der Rückseite ist meistens leitend. Da macht man nicht einfach so ein, also nicht das klassische doppelseitige Klebeband, mit dem man so einen Teppich auf den Fußboden klebt. Das ist ja irgendwie ein Kunststoffträger mit Kleber drauf auf beiden Seiten, sondern das ist irgendwie ein leitfähiges Material dazwischen. Ich würde das wieder probieren, überall da, wo es auch Metall geklebt hat, es auch wieder leitfähig aufzukleben. Wenn ihr keinen leitfähigen Kleber zu Hause habt, den habe ich auch nicht, dann versucht es einfach anzudrücken und daneben mit so ein Stückchen Isolierband festzumachen oder macht nur ein bisschen von diesem standarddoppelseitigen Klebeband drunter, dass es da auf der Nebenstelle noch ein bisschen aufdrücken kann. Irgendwie sowas. Also man will das auf jeden Fall wieder so herstellen, wie es vorher war. Und möglichst wieder in die ursprüngliche Position kleben, biegen, legen, wie auch immer es da festgemacht war. Eine andere Sache, die man gerade in der Unterhaltungselektronik häufig sieht, sind leitfähige Schaumstoffdingsies. Ich habe es nachgeguckt, das ist der Fachbegriff. Nein, ich habe keine Ahnung, wie die Dinger wirklich heißen. Das ist ein Foto aus einem Funkgerät, weil ich finde, da haben sie es sehr schön eingesetzt. Also man sieht hier irgendwie so eine Metallkiste auf der Platine und in der Mitte ist so ein Stückchen Grauguss-Alu-Chassis, was irgendwie verschiedene Platinen da drin trennt. Ich zoome jetzt nochmal ein Stückchen rein. Und das ist innen drin so ein brüchiger, dunkler Schaumstoff und außen drum ist was aussieht wie so ein bisschen Stoff. Und die sind meistens einfach irgendwo zwischengeklemmt. Manchmal einseitig aufgeklebt, aber meistens sind sie einfach durch Mechanik fixiert an der Stelle, wo sie hin sollen. Und ich würde vermuten, das macht man hier, weil unter dieser Box die ganzen Schaltregler sind. Die machen wieder breitbandige Störungen und die möchte ich im Funkgerät möglichst gut begrenzen. Deswegen hat man da einen Deckel drauf gemacht. Und man möchte das da nochmal auf das Gehäuse kurz schließen. Alles, was in diesem Deckel noch an Störungen ist, um das einfach noch ein bisschen ruhiger zu bekommen, als es vielleicht nur mit dem Deckel wäre. Genau, also definitiv eine Maßnahme für Reduzierung der Störaussendung. In dem Funkgerät würde ich wahrscheinlich sogar behaupten, haben sie das einfach gemacht, um die Qualität des Gerätes zu erhöhen. Da geht es nicht um EMV-Qualifizierungsmaßnahmen. Genau, man macht das halt, um irgendwie, ich sag mal, mechanisch nicht verbundene Teile elektrisch verbinden zu können. Also so ein bisschen squashy das Zeug, das kann man einfach an die passende Stelle drücken und dann verbindet es halt die beiden oder die Endteile miteinander. Genau. Reparatur ist erschreckend einfach, also meistens sind die nur geklemmt oder nur einseitig leicht geklebt. Nehmt sie raus, merkt euch, wo sie waren, steckt sie dahinter wieder hin und ihr seid fertig. Mit dem Wissen kann man sich das Foto von vorhin nochmal angucken und man stellt fest, nicht nur, dass sie haben Kupferklebeband, da oben ist auch noch so ein Kunststoffdingsi, was den Lüfter nochmal mit der Tastatur oben drüber verbindet oder so, würde ich vermuten. Ich kenne den genauen Aufbau von dem Gerät nicht, aber das wird wahrscheinlich auch eine leitfähige Rückseite haben und das schließt das auch nochmal miteinander kurz. Jo, was kann man noch erleben? Alle möglichen Formen von Ferriten in Geräten. Das Beispiel, was ich hier mitbringe, ist ein Gerät aus dem Gerät, was wir gebaut haben. Das ist jetzt in dem Gerät drin und es ist diesmal kein Klappferrit, sondern einfach ein fertiger Ferrit in so einer etwas länglichen Form. So ein Schlitz drin für so ein Flachbandkabel. Wenn man in dem Gerät zwei Platinen, eine hier auf der linken Seite und eine hier auf der rechten Seite. Und wir haben festgestellt, dass wir auf der linken Seite auf der Platine erzeugen wir ein Signal, 125 kHz fürs Ethernet. Und das kommt aus einem Kabel raus auf der anderen Platine. Und das ist der Teil, der uns bei der EMV in den Hintern gebissen hat, mit der wir die Prüfung nicht bestanden haben. Und wir haben ein bisschen rumprobiert und haben in der Tat dann im Labor uns aus der großen Grabbelkiste diesen Ferrit rausgenommen. Deswegen steht da auch der Hersteller und die Typnummer drauf. So kriegt man die normalerweise nicht, aber so kann man hinterher rausfinden, was es war. Und haben das eingebaut, haben festgestellt, jetzt ist es gut, jetzt ist es Teil von unserer Gerätestückliste. Und was wir damit halt erreichen, ist, wir bedämpfen einfach das Signal, was von der einen Platine zur anderen Platine wandert. Und zwar ganz besondere halt so typische Störungssignale, die halt nur in eine Richtung laufen auf so einem Kabel. Hab gleich nochmal Fotos von verschiedenen Bauformen davon, dann seht ihr davon nochmal ein bisschen mehr. Aber wofür macht man das? Naja, es geht irgendwie darum, man hat irgendwie ein ungewolltes Signal und will das bedämpfen. So richtig klar, wofür das da eingebaut ist, ist immer schwer zu sagen, aber es geht immer darum, dass man ein Signal bedämpfen möchte, was man da nicht haben möchte. Weil, also allein das Bauteil kostet Geld, das heißt, es geht irgendwie immer darum, dass man das nur einbaut, wenn man es wirklich haben muss. Ja, bei Reparatur zu beachten, also ich habe das schon in Waschmaschinen auch durchaus erlebt, wo das irgendwo im Kabelharness drin war. Dann, ich sehe jetzt nämlich gerade in meiner nächsten Folie ist das Bild nicht drin, was ich euch zeigen möchte. Vielleicht suchen wir das gleich nochmal kurz. Es gibt diese Ferrite auch in rund. Es ist einfach ein Ring und durch den kann man die Kabel durchziehen mehrfach. Und das wird gerne gemacht, wenn man halt irgendwo Probleme mit Störungen hat. Und ich habe schon Geräte gesehen, da ist irgendwo im Kabelbaum innerhalb der Waschmaschine ist so ein kleines Kunststoffdingsi und dann ist da hinten drin dieses schwarze Ferritmaterial und da gehen alle Kabel einmal durch an der Stelle. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wo sie festgestellt haben, da ist irgendwie vielleicht unsere Motorsteuerung oder so und die macht ein bisschen mehr Störungen, als man wirklich haben möchte. Hier vorne gibt es eine Wortmeldung.
Ich habe da nur mal eine Anekdote dazu, weil Sie das gerade sagen. Ich habe mal ein Gerät repariert vom Kindergarten, ein CD. Plattenradio-Dings da. Mhm. Ich glaube, es waren über 15 Klapp-, Flach- und Verrittringe, die ich dort drin gefunden habe. In jede Ecke, die ich geguckt habe, haben sie so ein Ding da gemacht. Das war das Krasseste, was ich bisher je gesehen habe. Ja. Leider, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich ein Bild mitgebracht.
Ja, das glaube ich. Das ist dann spektakulär, genau. Ja, also häufig findet man das ja an irgendwelchen USB-Kabeln, die Geräten beiliegen oder an Netzteilen. Ich glaube, auf dem Bild von unserem LED-Streifen war sowas auch dran oder auch nicht. Müssen wir nochmal nachgucken. Genau, achtet einfach nur drauf, versucht die Kabel da wieder durchzuziehen. Und wenn ihr selber bastelt und ihr habt so obskure Störungen, also jetzt auch für zum Beispiel meinen Zigbee-USB-Stick, wenn der mit der Verlängerung immer noch nicht so richtig zuverlässig funktioniert, wäre es durchaus eine Option. Es gibt diese Ferrite, diese Ringe auch mit zwei Hälften, fertig vorgeteilt für uns in so einem kleinen Kunststoffmantel, die kann man einfach draufklappen und dann hat man einfach ein Stückchen zum Entstören, einfach zum Draufklipsen. Genau. Jo, ich glaube, das war's von mir. Lass uns noch mal kurz überlegen, was wir uns angeguckt haben. Wir haben gesprochen über Grundbegriffe der EMV, über leitungsgebundene und gestrahlte Störaussendung und Störfestigkeit. Wir haben uns ein bisschen über ESD unterhalten und dass das gar nicht so schlimm ist, wie häufig getan wird. Aber manchmal muss man doch drauf achten. Wir hatten ein Beispiel mit einem LED-Controller, der bei mir zu Hause das Funken stört. Und wir hatten über Maßnahmen gesprochen, wie so Kupferklebebänder und dieses Schaumstoffding, was dazwischen steckt. Und über Ferrite. Na, das ist jetzt zumindest mal ein Beispiel, wo man so ein bisschen sieht. Das ist so ein Stückchen Netzkabel und da ist so ein kleiner schwarzer Ferrit draufgeklipst an der Stelle. Genau, um da was zu entstören. Dankeschön.
Dann können wir zu den Fragen übergehen. Meldet euch, ich bringe euch das Mikrofon.
Danke. Anmerkung noch, gerade diese ganzen Abschirmungsmaßnahmen hat man zum Beispiel auch, um Geräte gegen Datencloud zu sichern. Also wenn du mal so ein Bedienpanel von so einem Geldautomaten auseinandergenommen hast, das ist der absolute Wahnsinn. Das Ding ist total verpackt und gesichert und mit Ferriten zusammengekracht.
Okay, ja.
Und
ja.
Ich meine, man möchte auch nicht, dass man jetzt aus dem Computer irgendwie aus 5 Meter Entfernung mitlesen kann, was da gerade eingetippt wird.
Ja, genau.
Wie groß ist das Problem durch Gleichtaktstörungen bei ungeerdeten Netzteilen, also dass da neben der Gleichspannung noch so eine hohe Wechselspannung rauskommt?
Ja, das ist im Prinzip das Problem, was du mit den ganzen Schaltnetzteilen hast. Also die meisten Störungen, die dich wirklich in den Hintern beißen, sind Gleichtaktstörungen. Also haben wir vorhin übersprungen. Lass uns mal kurz zu dem Bild zurückspringen. Dann kann ich die anderen kurz da ein bisschen abholen, worüber wir reden wollen. Ah, da ist auch das Bild zu den anderen Ferriten, wo wir gerade dabei sind. Klappferrite, Ringferrite. genau, Gleichtakt und Gegentakt. Also normalerweise, wenn ich eine Schaltung habe, wie hier unseren LED-Controller, der eigentliche Strom, um den es geht, also der wirklich eine Wirkleistung hat, der fließt aus unserem Netzteil raus, fließt einmal im Kreis und fließt einfach wieder zurück. Das ist ein geschlossener Stromkreis, hat man so in der Schule gelernt. Das Ganze nennt man dann, das ist ein Gegentaktsignal, wenn man sich das nur auf dem Kabel anguckt. Auf der einen Seite fließt der Strom in die eine Richtung, auf der anderen Seite in die andere Richtung. Wenn ich jetzt ein Schaltnetzteil habe, was vielleicht nicht so richtig gut entstört ist, besonders schlimm ist es bei den nicht geerdeten Schaltnetzteilen, weil man da noch schlechter Entstörmaßnahmen drin machen kann, dann kommt aus diesem Netzteil auch eine zusätzliche Stromkomponente raus, die im Gleichtakt fließt. Also wo auf allen Leitern, die aus dem Netzteil rauskommen, der Strom in die gleiche Richtung fließt. Und der Rückstrom kommt dann halt von irgendwo anders. Und genau, und dann hat man halt einen Strom, der nur in eine Richtung will, und damit hat man eine Superantenne gebaut. Und ja, ich glaube, das Fazit an der Stelle ist, die einfachen Wandwarzen-Netzteile, die einfach nur so einen Eurostecker-Anschluss haben, haben in der Regel weniger Entstörungstechnik drin und werden damit ein bisschen mehr durch die Gegend schreien, was Störaussendung angeht, als ein gutes Netzteil, wie ich das vielleicht für mein Lenovo-Notebook habe, wo wirklich auch ein Stecker dran ist, der auch noch einen Schutzleiterkontakt hat. Weil der Schutzleiterkontakt an der Stelle gar nicht dafür da ist, dafür zu sorgen, dass ihr daran kein Gewicht bekommt und dann tot dabei umfällt, sondern das ist einfach nur eine funktionale Erde, wo innen drin die Filter drauf angeschlossen sind.
Noch als Anmerkung, diese Schaumstoff-Dingsis, die nennen sie EMV-Dichtungen.
Mhm. Macht Sinn,
also ja. Verbauen wir mehr in unserer Firma.
Mhm. Okay, dankeschön. Noch was? Ah, ja.
Wissen Sie, habe ich das jetzt richtig mitgenommen? Im Prinzip gibt es kein Patentrezept, sondern es heißt rumprobieren?
Ja, ich glaube, du hast eine Meinung dazu gerade, oder? Ja, die Aussage ist, man kann das lernen, man kann es wissenschaftlich betrachten, genau. Das ist auch meine Erfahrung damit. Also wenn wir mit einem Gerät in ein Labor gehen, um das zu messen zu lassen, und wir stellen fest, es geht irgendwann nicht, geht irgendwas nicht, dann bekommst du aus dem EMV-Labor meistens sowas mit wie, oh, bei der Frequenz hast du zu viel abgestrahlt in dem und dem Mod. Und dann musst du halt gucken, wo kommt es her. Und man kann das in der Regel ziemlich gut identifizieren, was die Störungsquellen in deinem Gerät sind. Wenn man sich lang genug damit beschäftigt und das gut überlegt und es gelernt hat, wie es funktioniert, dann kann man auch nachverfolgen, wie die sich durch das Gerät bewegen und weiß dann auch, was die Maßnahmen sind, die man dagegen machen kann. Und wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, dann weiß man auch, dass man die von vornherein einbauen muss.
Hast du
Oder man lernt es vorher und macht es direkt richtig.
Hast du im Hackspace schon ein EMV-Labor gebaut?
Im Hackerspace ein EMV-Labor gebaut? Nein. Wir haben Elektrogeräte geprüft, aber EMV-Labore haben wir noch nicht gebaut. Das Problem, wenn man wirklich so weit gehen möchte, dass man selber sowas messen möchte, hat man entweder zwei Optionen. Entweder man nimmt richtig viel Geld in der Hand und kauft sich ein altes EMV-Labor. Die gibt es durchaus zu kaufen, wenn man die Augen aufhält. Dann kriegt man so einen großen Raum, 4x2x3 Meter, elektrisch gut abgeschirmt. Da drin hat man dann diese großen Absorberkegel, man kennt vielleicht diese Bilder. Und darin kann man dann selber Messungen machen, wenn man sich lang genug damit beschäftigt. Wenn man das aber einfach nur zu Hause probieren will, ist die einfachste Option, nehmt euch einen großen Schuhkarton. Ja, also die Herren werden wahrscheinlich Schuhe in ausreichender Größe haben oder so. Packt das Ding ordentlich in Alufolie ein. Bis es richtig zu ist, legt euren Prüfling da rein, mit dem ihr euch beschäftigt, und es gibt dann Koppelspulen. Die klipst ihr einfach auf eure Stromzuleitung drauf. In dieser Kiste führt das Kabel dazu nach draußen an euren Spektrumanalyzer und könnt euch dann angucken, was für Störungen da rauskommen. Und wenn ihr dann dazu noch wisst, wo ihr vorher Probleme in der EMV hattet, könnt ihr dann gucken, ob ihr die Signale darauf runterkriegt. Also das geht durchaus mit so Kitchen-Sink-Mitteln. Man braucht aber trotzdem irgendwann nochmal eine gute Messung, um rauszufinden, wo man wirklich steht. Da oben gibt's noch.
Ja, weil du gerade die Absorber zum Beispiel angesprochen hast, gibt es so ein Patentrezept, wie man nach zum Beispiel Pyramidenabsorber suchen kann, ohne gleich in irgendwelche absurden Verschwörungsschwurbel-Dinge zu rutschen?
Das ist in der Tat, also das geht nicht nur bei Pyramidenabsorbern so, auch ESD-Erdungstechnik ist durchaus mittlerweile, es gibt Leute, die finden es sehr wichtig, dass ihr Bett gut geerdet ist, damit sie einen besseren Schlaf haben. Habe ich kein Rezept für, das Google besser erziehen.
Ich habe vielleicht mal noch was für die Leute, die jetzt auch wirklich mehr selber bauen, also wirklich Schaltungen. Es war vor einer Zeit in einer Firma, da haben wir ein AT-Tiny verbaut, einen kleinen Achtbeiner. Und hinten hatte ich, sagen wir mal, 15 cm Kabel dran am Programmierport, einfach lose hängen. Das Ergebnis ist, wir sind durchgefallen. Mhm. Allerdings nach Automotive-Norm, wo wir 20, 30 dB straffer sind als bei der CE. Aber das ging gar nicht. Und auch der Ablock-Kondensator ist sehr kritisch. Wo der dort liegt, das muss ganz kurz sein. Und man sollte den auf jeden Fall zwischen die Plus-Minus-Pins an den Controllern machen. Mhm. Der hatte die noch diagonal. Und da hat sich herausgestellt, dass die Induktivität der Bonddrähte ausreicht, die ganzen Ausgangsdrähte anzuheben und dort die EMV zu produzieren. Mhm. Das ist, es ist manchmal ganz krass, an was man denken muss. Und immer eine, und vor allem, man sollte am besten eine flache Masse machen, wenn man zweiseitige Platten macht. Weil wenn, ich habe schon auch von unserem Neuen bei uns, der hat an der Uni eine Platte gebaut. Die haben wir dann mal rangehängt. Ich habe es nicht ganz so gesagt, wie krass das war, was da rauskam, aber die hatte eben keine komplette Masse, sondern eben nur verbunden, wie es der alte Router vielleicht vorgegeben hat. Mhm. Ja, soweit noch, aber der Rest wird jetzt weiter.
Ja, also wenn man irgendwann wirklich in die Richtung kommt und also wenn man wirklich selber Platinendesign macht, genau, also Ablockkondensatoren, das ist wie Salz, da kann man immer so ein bisschen von drüber streuen, sehr großflächig, im Zweifelsfall tun die nichts und kosten kein Geld. Und wenn ihr wirklich so weit seid, dass ihr das vielleicht irgendwann mal als Produkt irgendwo designen wollt, fangt einfach an, überall da, wo ihr Ausgangssignale habt, schon mal vorzusehen, dass man da irgendwie Filter bestücken kann und Optionen, das gegen euer Gehäuse kurz zu schließen und all solche Dinge.
Ich komme aus dem Bereich Retro-Computing und das, was du hier gerade die ganze Zeit versuchst, platt zu machen, das kann man halt auch super als Debugmittel benutzen. Also wenn du so ein bisschen Gehäuse aufmachen, ein paar Ferrite rausnehmen, Radio daneben stellen, dann kannst du gucken, ob dein Rechner anläuft, ob er Speicherzugriffe macht, ob er vielleicht hängt im Programm. Das macht sich immer sehr gut.
Ja, ja, guter Punkt, auf jeden Fall, danke.
Das wird schwierig.
Ich wollte noch mal was sagen zum USB 2 und USB 3. Ich habe selber beobachtet, als ich in so einer Videokonferenz war. Ich hatte ein Mikrofon, USB-Mikrofon. Und dann haben die anderen gesagt, der Mikrofon stört, steckt in USB 3. Und dann habe ich im Computer in USB 2 reingesteckt, da war es einwandfrei.
Ja. Das ist sicherlich ein Problem aus der gleichen Klasse, ja.
So, da hinten noch eine Frage. Ich komme rum.
Wie stark beeinflusst Powerline eigentlich noch den Amateurfunk?
Ja, würde ich auch sagen, genau. Powerline beeinflusst krass bis zum geht nicht mehr. Ja, du hast halt einfach ein breitbandiges Signal, was du auf ein langes, ungeschirmtes Kabel draufschreist und ein Teil der Leistung geht da halt einfach raus. Und genau, es geht halt, also einmal sagt man ja irgendwie, oh, so ein Zähler reicht normalerweise aus, um Powerline abzudichten. Das gilt heute auch nicht mehr. Die modernen Powerlines kommen da durchaus drüber. Und damit hast du ein relativ großes Netz an Antennen, was einfach laut schreit und dann gilt halt einfach nur noch, Abstand ist der beste EMV-Schutz. Wenn der Nachbar weit genug weg ist, ist das bestimmt nicht schlimm. Aber wenn du halt im Haus einen Amateurfunker hast, dann mag er dich wahrscheinlich nicht mehr. Und er kann auch nicht mehr was gegen dich tun in dem Fall.
Powerline-Equipment immer bei AliExpress kaufen. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt. Oder doch? Nein. Dann danke Chrissy für den Vortrag. War sehr kurzweilig. Sonntagnachmittag.
Genau, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr da wart.